Liebt Gott die Menschen mehr als sich selbst? Liebt Gott die Menschen mehr als sich selbst? Gestern Abend um 9 oder 9:30 kommt mein Sohn, der Carlos, in mein Zimmer gerannt, nachdem meine Frau unseren Jungs die abendliche Bibelgeschichte erzählt hat, vorgelesen hat, und stellt mir diese Frage: Papa, liebt Gott die Menschen mehr als sich selbst? Ich habe mir ja auch schon viel Gedanken gemacht über die Liebe Gottes, aber diese Frage ist mir noch nie in den Kopf gekommen. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich anfangen, meine Predigt nochmal zu überarbeiten. Wie würdest du diese Frage beantworten? Wie würdest du diese Frage deinem Kind beantworten? Liebt Gott die Menschen mehr als sich selbst? Liebt Gott dich mehr als sich selbst? Wie würdest du diese Frage beantworten? Mir kam so der Gedanke zu sagen, das ist ja irgendwie angewendet die Frage, liebe ich meine Kinder mehr als mich selbst? Liebst du deine Kinder mehr als dich selbst? Wie würdest du diese Frage beantworten? Und ich hoffe, dass der heutige Gottesdienst einen Beitrag dazu leisten kann, dass du auf diese Frage eine Antwort findest. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Da geht es um das Thema Redeemed, erlöst. Wir wollen nochmal das Thema Erlösung und die Gnade Gottes uns vor Augen halten und dieses Thema nochmal neu durchdenken, was es bedeutet, von Gott begnadigt zu sein und erlöst zu sein. Heute geht es um das Thema, warum auch die Guten verloren sind. Warum auch gute Menschen verloren sind. Wenn du auf diesem Planeten Erde geboren bist oder geboren wurdest, dann ist die schlechte Nachricht, du bist auf einem Planeten, auf einer Welt, die verloren ist. Jetzt kann man sagen, oh ja, verloren, das ist ja nicht so schlimm, wie gerade eben beim Christian. Man hat halt was verloren, sein Portemonnaie, aber ist ja kein Problem. Man kann es ja suchen und wieder finden. Aber lasst uns mal vor Augen halten, was das wirklich für Menschen bedeutet, verloren zu sein. Stell dir noch mal vor, du wirst geboren, du bist ein Kind, du spielst, du wirst ein Teenager. Nachdem du ein Teenager warst und halbwegs klar und nüchtern im Kopf und bei halbwegs klarem Bewusstsein, kommt die Frage, warum bin ich eigentlich auf dieser Erde? Warum bin ich eigentlich hier? Warum existiere ich? Und wozu? Das wissen viele Menschen überhaupt nicht. Dann erleben sie viele schreckliche Dinge, werden vielleicht von den Eltern nicht geliebt, weil sie nicht gewollt oder geplant waren. Du erlebst keine Liebe, keine Annahme von deinen Eltern. Du wirst enttäuscht, missbraucht, gemobbt. Du erleidest Ungerechtigkeit, Depressionen, existenzielle Fragen und du kennst keinen Gott, der dir bei diesen Fragen und in dieser Situation helfen kann. Verloren bedeutet, wir sind an einem Ort oder einem Zustand, der so nicht sein sollte, der so nicht sein dürfte. Wir wissen, es gibt in der Welt Krieg, Gewalt, Missbrauch, Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit. Und die Menschen spüren, diese Welt, wie sie ist, dürfte oder sollte nicht so sein. Ich möchte in dieser Welt, so wie sie ist, nicht existieren, nicht leben. Die WHO sagt, Selbstmord ist die dritthäufigste Todesursache bei 15- bis 29-Jährigen. Also Teenagern bis, sag mal, junge Erwachsene. Aus Japan wissen wir, die Zahl der Selbstmorde unter Grund-, Mittel- und Oberschülern in Japan blieb 2023 alarmierend hoch, wie ein Regierungsbericht am Dienstag zeigte. Die Zahl der Grund-, Mittel- und Oberschüler, die in Japan Selbstmord begangen haben, lag 2023 bei 513 gegenüber dem Rekordhoch von 514 im Vorjahr, wie aus dem Weißbuch zur Selbstmordprävention 2024 des Landes hervorgeht. Die Datenaufschlüsselung zeigt, dass 347 Schüler der Oberstufe, 153 Schüler der Mittelstufe und 13 Grundschüler durch Selbstmord ums Leben kommen. Wir sehen, diese Welt ist so verloren, Menschen werden hier reingeboren, haben ein Leben, das sie nicht ertragen können, und es ist der Wunsch nach Nicht-Existenz da. Und Menschen sagen, ich möchte so nicht mehr existieren, ich nehme mir das Leben. Und diese verlorene Welt, wie ungerecht sie auch ist, betrifft uns alle. Ob du ein perfektes Leben führst, Vorzeigeleben oder nicht. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass wir uns nochmal diesen Schmerz vor Augen halten, diese Verlorenheit dieser Welt, dass wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn es ein Alpha-Kurs stattfindet, dass uns das ein bisschen treibt, der Schmerz, die Verlorenheit und die Hoffnungslosigkeit, die in dieser Welt enorm ist. Manche Menschen, vielleicht auch unter uns, sagen sich, ja, ich weiß, diese Welt ist verloren. Diese Welt kennt Gott nicht. Diese Menschen haben Gott abgelehnt. Das ist ihr Problem. Ich bin nicht so. Ich bin anders. Ich habe schon immer mit Gott gelebt. Ich habe schon immer mich bemüht, seine Gebote zu halten. Und man hat vielleicht den Eindruck, dass man denkt, ich bin nicht so verloren wie die anderen Menschen. Ich habe es besser und ich bin besser. Und der Bibeltext von heute richtet sich genau an Menschen, die so denken. Die Tendenz aufzuzeigen, dass vielleicht gerade die, die sich für nicht verloren halten, in einem noch viel höheren Maße verloren sind. Was haben wir für einen Bibeltext und was haben wir für eine Situation? Heute geht es um Lukas 15. Da sind drei Gleichnisse von etwas, das verloren geht, wiedergefunden wird und sich am Ende darüber gefreut wird. Drei Gleichnisse. Jetzt kann man sich fragen, warum drei? Und die Antwort ist, weil Jesus diesem Thema besonderen Nachdruck verleihen sollte. Und an wen ist dieses Gleichnis gerichtet? Die Situation ist die, dass Jesus Sünder willkommen geheißen hat. Jesus hat Zeit verbracht mit Menschen, die der Abschaum der Gesellschaft waren. Mit Zöllnern, ja, die ihr eigenes Land verraten haben, skrupellose Manager, Prostituierten und diejenigen, die gesagt haben, wir versuchen, mit Gott zu leben, wir sind besser wie die anderen, hat das gestört. Der Text sagt, sie murrten darüber, dass Jesus Sünder willkommen geheißen hat. Und dieses Wort murren ist das gleiche Wort wie im Alten Testament, als das Volk durch die Wüste geht und das Volk Gott, Mose und Aaron gegenüber kritisch sind und murren. Das benutzt Lukas hier ganz bewusst, weil er sagt, genauso wie damals das Volk in der Wüste gemurrt haben, murrt es jetzt gegen das Verhalten von Jesus. Stellt euch vor, unser Pastor, der Christian, trifft sich mit einem von den Bandidos, die Drogen verkaufen, die Menschen missbrauchen, die anderen Menschen Gewalt antun, isst mit dem eine Pizza, trinkt mit dem ein Bier. Wie würden wir darauf reagieren? Und die Pharisäer beschweren sich über Jesus sein Verhalten. Und Jesus sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass ihr euch mit mir freut, dass wenn etwas verloren ist und wiedergefunden wird, dass wir zusammen feiern können. Wenn einer von den Bandidos hier reinkommen würde, und wir wissen, der hat vielleicht Seelen auf dem Gewissen, viel Kriminalität gegangen, und der fällt vors Kreuz. Und Jesus vergibt ihm alle seine Schuld. Könnten wir uns da richtig mitfreuen mit Jesus? Sagen, ja, jemand, der ganz weit weg war, hat zu Jesus Christus gefunden. Oder sitzen wir vielleicht hier und sagen, ja, das ist aber unfair. Ich versuche immer, mich bemühen, Jesus nachzufolgen. Ich habe eine Krankheit, ich habe Probleme. Aber der da, der kriegt für frei alles vergeben. Könnten wir uns damit freuen? Und das ist der Punkt, den Jesus hier an die Pharisäer richten will. Zuallererst erzählt Jesus ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er sagt, ein Hirte hat 100 Schafe. Eins geht verloren. 100 Schafe will ausdrücken, das ist ein beachtlicher Reichtum, den der Hirte hat. Eins geht verloren. Da könnte man sagen, ja, ich bin reich, was interessiert mich der Einzelne? Aber Gott reichen 99% nicht. Er sagt, ich habe ein Schaf verloren und das will ich wieder haben. Und ich gehe dahin und ich hole es, egal wie hoch der Aufwand ist. Das einzelne Schaf, das verloren ist, ist ein Problem für die ganze Herde, ist für die Problem für die ganze Gemeinschaft, für die Familie. Ich will es wieder haben. Und er schickt nicht einfach irgendeinen Hilfsarbeiter oder Hilfshirten, sondern das Gleichnis macht deutlich, er selbst, der Hirte, kommt und sucht und begibt sich in Gefahr fürs Schaf, für dich. Das zweite Gleichnis ist eine verlorene Münze. Die Münze hat eine Frau verloren. Der Christian war jetzt ein Mann, aber warum benutzt Jesus jetzt hier eine Frau? Ja, Jesus hatte auch weibliche Zuhörer und er wollte dieses Gleichnis und dieses Thema in die Herzen der Menschen tief einbrennen. Eine Frau hat 10 Denare und sie verliert eins. Man kann sagen, früher hatten Frauen so eine eine Halskette ihr Geld. Das war sozusagen die Rente, falls der Mann stirbt, dann hatte man die bei sich. Ob sie so verloren hat oder eher, dass sie das Geld in einer Tasche hatte und die nicht richtig zugemacht hat. Auf jeden Fall ist sie selber dran schuld, dass sie die Münze verloren hat. Bei dem Hirten hätte man sagen können, ach, der hat 100 Schafe, der muss sich um alles kümmern, da kann schon mal passieren, dass eins wegläuft. Die Frau hier sagt, ich habe es verloren und ich übernehme die Verantwortung und suche es. Such den Denar. Und früher gab es in den Böden teilweise Risse, wo die Münzen so reinfallen konnten. Die findet man heute sogar noch. Da freuen sich die Archäologen drüber. Und sie sucht, findet die Münze und wie der Christian lädt sie alle ein und sagt, komm, wir feiern ein Fest. Und das dritte Gleichnis ist das Evangelium im Evangelium, sagt man, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wir sehen in mehrerer Hinsicht eine Steigerung. Der Hirte hat 100 Schafe, verliert eins. Die Frau hat 10 Denare, verliert eins. Und der Vater hat 2 Söhne, von denen er einen verliert. Und die zweite Steigerung ist, das Schaf ist weggerannt. Ja, wer ist schuld? Das Schaf. Ja, das ist doch die Natur von Schafen. Der Hirte übernimmt die Verantwortung. Die Frau verliert die Münze. Da ist sie komplett dran selber schuld. Aber jetzt kommen wir zu einem Gleichnis, wo es darum geht, dass die Söhne von einem Vater sich bewusst von seiner Liebe distanzieren und sich von ihm wegbewegen. Ein Vater hat 2 Söhne und der jüngere Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Ja, hört sich erstmal nicht so schlimm an, hört sich erstmal nicht so drastisch an. Hier gibt's ein ganz tolles Buch, das heißt Der ganz andere Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn aus einer östlicher Perspektive. Da beleuchtet er diese Geschichte aus diesem kulturellen Hintergrund und hat da viel geforscht, auch heute in diesen Kulturen und hat gefragt, Habt ihr schon mal sowas erlebt? Hier bei euch? Dass jemand sowas gemacht hat? Sagen die, nein, auf gar keinen Fall. Das ist unmöglich, das ist unvorstellbar. Selbst heute noch. Dann sagt er, ja, was würde denn passieren, wenn das jemand machen würde? Der Vater würde ausrasten und wütend sein. Sagt er, warum? Ja, weil der Sohn zum Vater sagt, ich wünsche mir, dass du stirbst. Die Reaktion vom Vater hier in unserem Gleichnis ist ganz anders. Es gibt keinen einzigen Einwand, den der Vater dem jüngeren Sohn hier gibt. Er sagt nicht, bitte bleib hier oder du weißt gar nicht, was du uns antust. Weil es ist schon krass, was er gemacht hat. Denn der Vater muss ein Drittel von dem Besitz ihm aushändigen. So, und da ist nicht ein Sack voll Gold, den er da gehabt hatte, sondern der Besitz hat sich ausgedrückt durch Vieh, Schafe, Landbesitz, Immobilien. Das musste der erstmal liquide machen, um das Geld zu bekommen. Und das hat der ganzen Familie geschadet. Außerdem ist in solchen Kulturen ein ganz, 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 ganz enger Dorfzusammenhalt. Und für den Vater ist es eine enorme, enorme Kränkung, auch gegenüber dem ganzen Dorf, wenn jemand sowas gemacht hat. Das war keine Kleinigkeit. Er will schnell weggehen. Das heißt, er muss schnell verkaufen. Schnell verkaufen heißt billig verkaufen. Das, was der Vater sich mühsam erarbeitet hat, verkauft der Sohn billig, damit er in die weite Welt ziehen kann. Und das, was der Sohn getan hat, ist klar in so einer Kultur, er hat seinen Status als Sohn verloren und er ist von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Er ist kein Mitglied mehr. So ein Ding war das. Der Sohn zieht in die weite Welt. Er verschwendet seinen Besitz. Er verprasst ihn. Man weiß nicht genau wie. Später wird er beschuldigt mit Huren, aber das sagt der ältere Bruder, es steht nicht, dass es so war. Er hat auf jeden Fall sein Geld irgendwie verloren, verschwendet, großzügig ausgegeben, schlecht gewirtschaftet, schlecht gemanagt. Und dann kommt eine Krise, kommt eine Hungersnot. Und er landet bei den Schweinen als Schweinehirte, was den absoluten Tiefpunkt ausdrückt, weil für Juden sind Schweine unrein, unheilig. Also wenn du da landest, tiefer geht's nicht mehr. Und dann steht's, da kommt er zur Besinnung. Das griechische Wort ist hier Krisis. In einer Krise kommt er zur Besinnung. Krisen sind oft der Punkt, wo Menschen zur Besinnung kommen. Vorher ist man irgendwie in einem Rausch. Man denkt über viele wichtige Themen des Lebens gar nicht nach. Aber in der Krise und in der Krankheit, am Tiefpunkt, sieht man Dinge dann nochmal anders und kommt zur Besinnung. Und es ist jetzt sehr interessant und wichtig, was der verlorene Sohn sagt. Er sagt, ich habe Hunger. Das ist sein Problem. Ich habe Hunger, ich habe nichts zu essen. Warum gehe ich denn nicht zu meinem Vater zurück? Der hat doch genug, der hat Angestellte und ich kann wieder zu ihm zurückgehen. Es gibt ein paar Probleme. Er hat den Status als Sohn verloren. Er ist ausgegrenzt von der Dorfgemeinschaft. Er hat seinen Vater extrem gekränkt. Und dann ist noch da der ältere Sohn, der dem sagen wird, was hast du gemacht? Du hast den Anteil unserer Familie hast du komplett verschwendet. Also da gab es schon genug Gründe zu sagen, ich gehe nicht dahin. Und dann denkt er sich einen Plan aus. Er sagt, wie stelle ich das denn an, dass mein Vater mich wieder aufnimmt? Dass ich wieder essen kann. Ich gehe zu meinem Vater, ich werde Reue zeigen, ich werde sagen, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Und dann werde ich meinem Vater sagen, ja, ich habe zwar deinen Besitz verschwendet, aber keine Panik, stell mich an, du wirst schon sehen, ich werde das wieder zurückerwirtschaften. Das heißt, der verlorene Sohn kehrt um, nicht, weil er irgendwie daran denkt, oh, ich habe meinen Vater gekränkt, ich habe sein Herz gebrochen, sondern er denkt, das Problem ist, dass ich den Besitz verschwendet habe. Und er kehrt um, weil er essen will, aber nicht, weil er seinen Vater liebt oder Versöhnung will. Das ist interessant. Das ist nicht, dass er da schon in seinem Herzen wirklich tief umgekehrt ist zu seinem Vater. Und das Schöne ist, wie es dann beschrieben wird, als der Sohn umkehrt, vom Weitem sieht ihm sein Vater, hat Mitleid mit ihm und rennt ihm entgegen. Wir sehen, dass der Vater so einen Schmerz in sich hat über seinen Sohn, dass er im Prinzip schon die ganze Zeit Ausschau nach ihm hält und nur wartet, dass er zurückkommt. Der Schmerz im Herzen des Vaters, das ist das, was die Versöhnung wieder möglich macht. Der Vater hat das Seil der Beziehung immer in der Hand gehalten und sich nach seinem Sohn ausgestreckt. Und jetzt heißt es, das ist sehr, sehr wichtig, denn Lukas ist Historiker. Jedes einzelne Wort, das er schreibt, schreibt er ganz bewusst. Man kann übersetzen, als sein Vater ihn sieht, rennt er so schnell er kann. Und in diesen Kulturen rennt kein Mensch und kein Mann, der über 25 ist. Das ist absolut unehrenhaft. Der Vater war ein wohlhabender Mann mit Ehre. Man ist mit diesen Mänteln ist man so daher gebeamt, sag ich mal. Aber man ist nicht gelaufen. Gott läuft nicht. Gott ist heilig. Gott ist auf dem Thron. Aber man sagt, ein einziges Mal in der Bibel stellt Gott sich als Rentner. Wenn er einen Sünder sieht, jemanden, der tief gebrochen ist und zu ihm zurückkehrt, dem rennt Gott entgegen, so schnell er kann. Und das bedeutet, stellt euch mal vor, das Dorf sieht es, wie der Vater seinem Sohn entgegenrennt. Er entblößt seine Beine, fällt hin, tritt auf sein Kleid. Das ist eine extreme Demütigung von dem Vater, seinem Sohn entgegenzulaufen, der ihn so gekränkt hat. Er demütigt sich für seinen Sohn, er verleiht seiner Liebe Ausdruck vor allen. Und das hier, das ist die Kreuzigung. Dass Jesus, der von keiner Sünde wusste, ein Gott, von dem man sagt, seine Augen sind zu rein, um das Böse nur anzuschauen, die Sünde auf sich nimmt, die er eigentlich nicht ertragen kann, nicht dulden kann. Gott hat Jesus Christus zur Sünde gemacht, der von keiner Sünde wusste, den hat er zur Sünde gemacht. Der Vater umarmt den Sohn, der dreckig ist, unrein von den Schweinen. Er nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Und erst jetzt, als der Sohn sieht, wie sehr der Vater ihn liebt, erst als ihm die Liebe Gottes entgegenkommt, erst da versteht er, um was es geht. Dem Vater ging es nicht darum, um den Besitz, den er verschwendet hat, den er vergeudet hat oder wie er gelebt hat, sondern jetzt versteht er, ich habe das Herz von meinem Vater gebrochen. Und ich glaube, dass wir oft, also ich bin auch so aufgewachsen mit dem Bild, ich habe gesündigt, jetzt wird Gott irgendwas Schlimmes in meinem Leben passieren lassen. Jetzt wird er mich strafen, jetzt wird er Konsequenzen ziehen, irgendwas Schlimmes wird mir passieren. So denken, glaube ich, viele Menschen. Ich habe gesündigt und das Problem ist, jetzt straft mich Gott. Und wo in der Bibel finden wir so ein Gottesbild? Nirgendwo. Nicht mal im Alten Testament. Da hat Gott 500-600 Jahre lang sein Volk ihn verspotten lassen. Das Problem ist nicht, dass wir sündigen und Gott dann zornig ist. Wir brechen das Herz Gottes. Einer der schmerzhaftesten Dinge im Leben ist, wenn du liebst und deine Liebe abgewiesen und abgestoßen wird. Ja, gerade so in der Jugendlichen- und Teenagerphase, da ist der Herzschmerz groß, wenn man verliebt ist, aber man wird abgewiesen. Das ist das, was in dem Vater vorging. Und ich musste auch lernen und verstehen, das Problem bei der Sünde ist nicht, was ich getan habe, sondern im Prinzip sündige ich, weil ich so ein Gottesbild habe, den Vater als streng, knauserig sehe, er gönnt mir keine Freiheit, er gönnt mir keinen Spaß, aber das, was es Gott geht, sein Herz ist gebrochen. Und das versteht der Sohn erst, als er mit der Liebe vom Vater überschüttet wird. Er hat erst wirklich Buße getan, sein Herz wurde erst wirklich verändert, als er gesehen hat, was sein Vater für ihn getan hat. Was Jesus Christus für dich getan hat, ist auf die Erde gekommen, hat sich demütigen lassen. Im Philipperbrief heißt es, er ist ein Diener geworden, ein Knecht für dich. Und hat dich umarmt, der du voll Sünde bist, voller Fehler. Und stirbt für dich am Kreuz. Liebt Gott die Menschen mehr als sich selbst? Liebt der Vater in dem Gleichnis seinen Sohn mehr als sich selbst? Der sich vor aller, Jesus Christus in der unsichtbaren Welt, vor den Engeln, vor den Dämonen, so gedemütigt hat für dich? Könntest du dir vorstellen, dass Jesus Christus dich mehr liebt als sich selbst? Wir haben drei Gleichnisse und wir denken, drei Dinge sind verloren. Aber es sind vier. Es sind vier Dinge, die verloren sind. Denn der Vater hat zwei Söhne. Und der ist absolut nicht happy damit, dass der Vater seinen Sohn wieder aufnimmt. Der Vater hat nicht nur gesagt, ich nehme dich wieder auf. Er hat auch ein Fest veranstaltet für seinen Sohn. Er hat das Beste geholt, ein gemästetes Kalb, was sehr kostspielig war. Und der Bruder hört das und kriegt das mit und fragt seinen Diener, was ist denn da los? Ja, dein Bruder ist wieder da. Wie? Mein Vater nimmt den wieder auf, der ihn so verletzt hat, der ihn so gekränkt hat, der den Besitz verschwendet hat und macht noch eine Party für den? Und dann kommt der Vater zu dem Sohn und sagt, hey, komm, feier mit mir, freu dich mit mir. Das ist, was Jesus den Pharisäern zeigen wollte. Und der Sohn sagt, ich diene dir die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal Widerworte gegeben. Und was kriege ich von dir? Du hast mir nicht mal einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern kann. Aber der andere, der dich so gekränkt hat, für den schmeißt du so eine Fete. Und das Interessante ist, der ältere Sohn sagt zu seinem Vater, du bist streng, du bist knauserig, während er gleichzeitig für seinen verlorenen Sohn seine Liebe verschwendet und seinen Besitz. Und das ist ein Thema, das uns beschäftigen kann. Du kannst auch sagen, Vater im Himmel, ich wollte immer so leben, wie du wolltest. Ich bin Pastor geworden, ich bin Missionar geworden. Ich habe alles gegeben und ich habe gedacht, ich krieg Segen. Du hilfst mir. Wo bleibt mein Spaß? Ich erlebe Herausforderungen, ich erlebe Kränkung, ich erlebe Ablehnung. Ich opfer Dinge in der Hoffnung, dass ich was für dich bewirken kann. Und du mich segnest und mir auch was dafür gibst. Aber wo bleibt denn das? Wo bleibt mein Spaß? Die anderen kümmern sich nur um sich. Die kümmern sich nur um ihren eigenen Spaß, um ihren eigenen Kram, um ihr eigenes Leben. Dass es ihnen besser geht, sie immer mehr haben. Und ich habe geguckt, dass ich dir diene. Und wo bleibt meine Belohnung? Wo ist die? Und da werden wir bei diesem Punkt bitter. Da kriegen wir ein Gottesbild, wo wir denken, Gott ist knauserig, der benutzt mich als sein Arbeiter, der benutzt mich als sein Diener und nimmt mich aus. Und wo bleibt mein Segen? Wo bleibt meine Belohnung? Warum werde ich nicht geheilt? Warum werden meine Eheprobleme nicht gelöst? Warum werden meine familiären Probleme nicht gelöst? Obwohl ich so für dich unterwegs bin. Und es zeigt, dass dieser Sohn körperlich, physisch bei seinem Vater war. Und du kannst genauso auch heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen mit deinem Körper, aber Gott gegenüber bist du bitter und distanziert, weil du ihn so siehst wie der ältere Sohn. Und der Vater widerspricht seinen Sohn nicht mal, sondern er sagt nur: Mein Sohn, wir stehen doch eng miteinander. Alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist mein Sohn. Du hast doch Anrecht auf all das, was mir gehört. Ich habe gedacht, was ist das Problem? Wahrscheinlich ist der Sohn nicht mal zu seinem Vater gekommen und hat ihn gebeten: Gib mir einen Ziegenbock, dass ich mit meinen Freunden feiern kann. Warum? Weil er gedacht hat, dass der Vater ist so knauserig, er wird es wahrscheinlich eh nicht machen. Wie sieht das in unserem Herzen aus? Können wir uns freuen, wenn jemand, der verloren war, gefunden wurde, auch wenn wir in unserem Leben mit Gott irgendwie auf Kriegsfuß stehen? Martin Buber, ein bekannter Religionsphilosoph, hat gesagt, letzte Folie: Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auch nochmal umzukehren, egal auf welcher Seite wir stehen. Umkehren von einem Gottesbild, wo wir denken, er ist knauserig, er ist streng. Das kränkt Gott, wenn wir so über ihn denken wie der ältere Sohn. Das verletzt ihn, er ist nicht so. Er steht mit seinen offenen Armen da und er ist verschwenderisch in seiner Liebe und in seiner Gnade zu dir. Und in der Worship-Zeit jetzt gibt es Zeit zu reflektieren über dieses Thema: Wie sehe ich den Vater? Wo brauche ich ein neues Vaterbild? Und an welcher Stelle wünsche ich mir, dass ich Dinge kläre, dass die Bitterkeit aus meinem Herzen verschwindet und ich den Vater im Himmel wieder neu kennenlerne und neu seine Liebe entdecke? Lass dich von Gott lieben. Nimm seine Gnade an. Sei nicht ein Pharisäer, der auf seine Taten schaut und auf das, was er meint, verdient zu haben, sondern nimm die Gnade Gottes an. Lass dich von diesem Vater, der sich so darstellt, lass dich von ihm lieben.